Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und mein heutiger Gast ist der Patrick. Guten Morgen nach Wien, Patrick.
Ja, servus und guten Morgen.
So, Patrick, wir kennen uns schon sehr lange, möchte ich geradezu sagen. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr ganz zusammen, aber als ich bei der GameStar war, da warst du bei der GamePro Praktikant oder Trainee. Auf jeden Fall warst du quasi bei der Konsolenschwester tätig und deswegen haben wir auch mal nicht ganz, aber fast Tür an Tür gearbeitet, nämlich bei der gleichen Firma, die damals noch IDG hieß, jetzt Webedia. Und daher kennen wir uns, aber am besten erklärst du gleich nochmal, weil du das erste Mal da bist, was du so sonst machst und vielleicht kriegst du auch noch zusammen, wie das damals war, in welchem Arbeitsverhältnis wir da irgendwie standen.
Also sie haben es damals dort bei der GamePro Patrikant genannt, lustigerweise Vornamen. Ich war da der Ösi. Praktikant, ich habe ein Praktikum gemacht quasi im Rahmen vom Studium und habe da für die GamePro einige Sachen geschrieben, bin dann aber wieder zurück nach Österreich gegangen und habe mal meine, bei uns nennt man das Diplomarbeit für den Magister damals noch gemacht und habe dann noch ein bisschen weitergeschrieben als freier Autor für GamePro, GameStar und mal ab und dann, wenn ich Zeit gehabt habe, was getestet für die, mache jetzt aber mal ganz was anderes. Also ich mache jetzt in Wien für den ORF Kinderprogramm, mache eine Kindersendung und finde jetzt nur manchmal Zeit zum wirklich was testen. Also zum Spielen schon noch gern und ja.
Und eins der Spiele, was du dir unter anderem eben für die Kollegen angeschaut hast, war Impact Winter und das soll auch unser heutiges Thema sein. Das kam bereits im Sommer 2017, also das ist jetzt wirklich schon ein Jahr alt, auf dem PC raus und bekam damals, ich sag mal vorsichtig formuliert, eher wenig schmeichelhafte Kritiken. Die meisten gingen tatsächlich schon in den Verriss über. Unter anderem von dir ist es auch, ich sag mal vorsichtig formuliert, etwas abgewatscht worden in der GameStar und GamePro, beziehungsweise in der GamePro eben nicht, weil dazu komme ich ja jetzt. Es kam nämlich jetzt ein Jahr später auch für die Konsolen raus. Also man kann jetzt dieses Spiel, was damals, glaube ich, sogar offiziell noch Early Access war auf Steam, auch auf der Xbox One und auf der PlayStation 4 spielen. Und ich glaube, das ist jetzt meine Vermutung, aber wenn wir dann später sich auch nochmal drüber sprechen, es hat sich seitdem extrem viel getan in diesem Spiel, weil ich kann diese ganzen Verrisse von damals nicht so ganz nachvollziehen, weil ich find's jetzt heute gar nicht mehr so schlecht. Aber ich möchte das nicht den Kritikschreibenden von damals vorwerfen, sondern ich glaube, die haben einfach damals noch ein unfertiges Spiel vorgefunden und mussten dann eben so wie du das auch klar im Test ansprechen. Aber ich glaube, wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, dann kommt man da zu einem anderen Fazit. Aber mal so grundsätzlich, was ist denn eigentlich Impact Winter in wenigen Worten erklärt?
Ja, Impact Winter war und ist quasi so ein Roguelike-Ding. Also ich habe da damals auch The Flame in the Flood oder wie das geheißen hat, getestet. Das ist so ein bisschen vergleichbar. Es geht darum, ein Asteroid ist auf die Erde gekracht, hat quasi dann mächtig viel Staub aufgewirbelt und das hat dann der Atmosphäre nicht so gut getan. Und das Resultat ist kein Sommer mehr, sondern nur ewiger Winter. Also die Erde ist in Schnee bedeckt und wir spielen da quasi einen Überlebenden, der in einer Gruppe von Überlebenden eingebettet ist, die halt quasi versuchen, nicht zu krepieren in diesem Winter. Und es ist so, also du wachst halt auf in der Kirche und ein kleiner Roboter, der aus anfangs mal unerfindlichen Gründen da auch rumschwirrt, empfängt ein Signal und das sagt halt so quasi, in 30 Tagen kommt Rettung. Alle groß aufgeregt, ja, und 30 Tage müssen wir jetzt noch durchhalten in diesem harschen Winter und so fängt das Ganze dann mal an. Und es geht halt darum, ja, Ressourcen sammeln, schauen, dass dein Team überlebt und generell schauen, dass halt du diese 30 Tage durchhältst.
Ich finde, um sich so ein bisschen auch verständlich zu machen, ist Don't Starve auch gar kein schlechter Vergleich. Vom Spielerischen, also natürlich von der ganzen Story her und wie es aussieht, natürlich was ganz anderes. Aber so grundsätzlich dieses Spielgefühl, was man da macht. Es ist nämlich tatsächlich ein Survival-Game. Im Unterschied zu Don't Starve, dieses Flame in the Flood, das kenne ich jetzt nicht Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Deswegen kann ich das jetzt gar nicht vergleichen. Aber Don't Starve ist ja eher so 2D. Und hier hat man bei Impact Winter so eine klassische isometrische Diablo-Perspektive. Aber spielerisch ist es ähnlich, weil man im Grunde einen großen Teil seiner Zeit damit zubringt, eben durch diese vereiste Schneewelt zu ziehen und die Welt um diese Kirche, die so das Zentrum des ganzen Spiels ist, zu entdecken und dann eben Ressourcen zu sammeln, damit man damit irgendwie craften kann. Und man braucht natürlich auch Lebensmittel und am Anfang zumindest Wasser, um diese Leute, die sich da mit dir in dieser Kirche verschanzt haben, irgendwie am Leben zu erhalten. Und man findet auch andere versprengte Überlebende, man findet so umherreisende Händler und im Grunde ist das Ziel des Spiels einfach erklärt, wie du richtig gesagt hast. Es geht eigentlich erstmal nur ums blanke Überleben. Das Ziel ist es, 30 Tage auszuharren und zu überleben. Das klingt jetzt einfacher, als das im ersten Moment dann doch ist, weil es ist eben ein Survival-Game und wenn man nicht schnell genug die Ressourcen ranschafft, sei es eben Essen, sei es Heizung, also Wärme, man muss die Leute ja auch irgendwie warm halten, sonst erfrieren sie, dann stirbt man halt und das war's dann erstmal. Also es ist kein klassisches Roguelike, wo es dann wirklich komplett vorbei ist. Es gibt dann immer noch einen Savepoint, der dann ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Also man hat nicht ein komplettes Game Over, aber grundsätzlich ist es das eigentlich, was man in diesem Spiel macht. Und ich finde, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die Grafik zu sprechen kommen, dass das eigentlich sehr hübsch und stimmungsvoll aussieht in dieser isometrischen Perspektive.
Ja, ich habe es mir jetzt auf Konsole nochmal angeschaut. Das ist schon ganz nett gemacht. Ich meine, wenn man draußen rumrennt, okay, Winter und Schnee gibt jetzt eigentlich nicht so viel her, aber so, wenn man nachts rumläuft, dein Begleitroboter, der da mit seiner eingebauten Taschenlampe rumleuchtet oder so, das sind schon ganz nette Effekte. Also sie haben jetzt nicht die wahnsinnig detaillierte Grafik da reingepackt, aber was es macht, dafür ist es okay. Aber bei der Technik, und das ist mir auch bei der Konsole aufgefallen, war es bei dir auch so, dass das Ding ruckelt hat immer mal wieder?
Immer mal wieder. Ich glaube, es lag meistens daran, dass im Hintergrund irgendwas geladen wurde. Oft ist es auch so, dass es, das muss man dazu sagen, das hast du auch in deinem Test von damals an bemängelt und das haben sie auch bis heute nicht ganz rausbekommen. Es hat vergleichsweise lange Ladezeiten. Nicht ganz so schlimm, wie sie, glaube ich, damals waren. Da sprachst du von mehreren Minuten. Hier sind es halt jetzt da manchmal so irgendwie 30 Sekunden oder so, wenn man irgendwie ein Haus betritt, wenn man irgendeinen Raum betritt, den man halt in dem Haus dann nochmal irgendwie entdecken kann. Also oft kannst du halt dann nochmal einen Keller öffnen, da gibt's dann nochmal irgendwelche anderen Rohstoffe und dann lädt er halt irgendwie 30 Sekunden und dann hast du nochmal so 5 Sekunden, in denen das Spiel wirklich schrecklich ruckelt, bis es dann irgendwie glatt läuft. Also klar, das sind technische Probleme, die man ansprechen muss, aber ich finde trotzdem, wenn es dann halt mal flüssig läuft, dann sieht man richtig schön die Spuren im Schnee und der Schnee, der glitzert mal, der schimmert mal. Man seilt sich in so Höhlen ab und dann hat man Schnee, der so durch die Öffnungen in der Decke, wo das Licht durchscheint, so durchrieselt. Der Roboter hat, wie gesagt, so eine kleine Taschenlampe, wie du auch ja schon erklärt hast, und damit beleuchtet er so diese bläulichen Eiswände von diesen Höhlen. Also ich finde diese kalte Atmosphäre dieses ja namensgebenden Impact Winters, die bringen sie einfach wirklich gut rüber. Also man fröstelt schon manchmal sehr bei dem Spiel allein durchs Anschauen.
Ja, das stimmt. Und sie haben da, finde ich, auch einen guten Soundtrack drunter gepackt. Also diese bisschen kalten Synthie-Klänge, die so ein bisschen nach 80er Jahre klingen oder so, das hat mir echt auch schon gefallen. Also wenn du das so durch die Einöde ziehst und dass da so im Hintergrund wummert und immer so ein bisschen bedrohlich ist, also eine Atmosphäre, die dazu passt, haben sie schon geschafft.
Thank you.
gehabt. Also du gehst da rein in das Spiel und du denkst dir wirklich, okay, es ist kalt, alles ist trostlos, es ist verloren, da lebt nichts mehr, du musst halt irgendwie was zusammensammeln und schauen, dass du irgendwie überlebst. Also das haben sie schon gut hinkriegt, ja.
Man kann diese Kirche, in der man dann mit den 4 Überlebenden sitzt, auch ausbauen. Also das ist auch eins der Spielziele, dass man eben Rohstoffe sammelt, um dann in der Kirche zum Beispiel eine Heizung zu bauen oder ein Gerät, was irgendwie Schmelzwasser erhitzen kann, um daraus Trinkwasser für die Leute zu machen. Da muss man eben nicht mehr Trinkwasser in der Welt einsammeln, sondern man kann im Prinzip, weil man ist ja von gefrorenem Wasser im wahrsten Sinne des Wortes umgeben, man kann dann davon leben. Und diese Sachen kann man eben nicht selber herstellen, sondern das machen die Leute, die in dieser Kirche sind, die aber auch leider sonst nichts können. Also das fand ich so ein bisschen nervig manchmal, weil da halt einfach 4 Leute sind, die einfach sich komplett drauf verlassen, dass du halt alles ranschaffst, was sie zum Überleben brauchen. Gut, das wird dann immer erklärt, 2 davon sind sehr alt und die können dann eben nicht mehr raus. Also du bist so ein bisschen wie der Ranger in den Metro-Büchern, falls dir das was, oder in den Metro-Spielen. Du bist eben derjenige, der an die lebensfeindliche Oberfläche geschickt wird, um alles Verwertbare, was nicht nied- und nagelfest ist, irgendwie einzusammeln und das dann irgendwie zurückzubringen in den Untergrund, um dort dafür zu sorgen, dass die Leute überleben können. Und das heißt aber auch in der Praxis, ich würde sagen, rund ein Drittel oder die Hälfte der Spielzeit ist man eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwelche Inventarscreens zu durchsuchen. Schränke, Kommoden, Kisten, alles, was halt irgendwo rumsteht in dieser Welt, durchsuchst du halt und dann siehst du halt ein klassisches Inventar mit Kästchen und da musst du dann die Sachen in dein eigenes Inventar ziehen, um sie dann wieder zurück in die Kirche zu bringen, um dort in ein gesammeltes Inventar geworfen zu werden, damit du dann da was basteln kannst. Und das ist, gebe ich zu, auf lange Sicht oder eigentlich schon auf kurze Sicht ist das sehr nervtötend und fummelig, weil es halt irgendwie keine einfache Möglichkeit gibt und weil dein Inventar auch sehr begrenzt ist. Du hast dieses klassische Rollenspielproblem. Du willst eigentlich alles einsammeln, weil selbst Schrauben oder Bretter sind irgendwie hilfreich, weil man mit Schrauben was herstellen kann, weil man Bretter auch zum Craften verwenden kann oder weil man sie simpel einfach auf das Lagerfeuer werfen kann und dann geben sie Wärme für deine Truppe. Und du willst eigentlich alles mitnehmen, aber du kannst es nicht, weil du ein sehr, sehr begrenztes Inventar hast und außerdem ist es sehr, sehr fummelig, die Sachen alle einzeln irgendwie in dieses Inventar rüberzuziehen. Und da ist die Steuerung sicherlich nicht die Beste, wenn man es mal vorsichtig formulieren möchte.
Genau, das ist so, finde ich, auch eine größere Krux an der Sache. Also es ist ein Ding, mit dem man leben muss. Man fummelt ein bisschen rum. Ich habe auch auf Konsole dann ein bisschen Problem gehabt, so einzelne Sachen anzuwählen, da man halt im richtigen Winkel zu dem Blumentopf jetzt zum Beispiel stehen muss, um da was rauszuholen. Und manchmal übersieht man die Dinge dann. Sie werden zwar eh immer gehighlightet quasi, wenn man davor steht, aber man muss auch so ein bisschen richtig davor stehen. Und diese ganze Menüfummelei ist auch ein Ding. Man kann nicht wirklich viel mitnehmen. Also, um nochmal zurückzukommen auf die Leute der Kirche quasi, so startet dann auch das Spiel ein bisschen, okay, du hast diese 30 Tage, dass du überleben musst und die Leute geben dir dann vom Fleck weg ein paar Quests. Also, das ist so ein bisschen Anhaltspunkt, wohin du da rausgehen solltest als erstes, weil die führen dich dann mal in interessante Locations, mal zu einer Siedlung, mal zu einem Park oder sowas, wo du dann gewisse Sachen suchen musst, wie zum Beispiel von der alten Frau, die halt für die Kochrezepte zuständig ist. Also die kocht Mahlzeiten, die halt besser sind als wie jetzt nur, keine Ahnung, die Bohnen in der Dose, die du irgendwo findest und aus ein paar Zutaten macht die dann ein nettes Gericht, wie zum Beispiel irgendeine Eierspeise oder sowas und die ist dann nahrhafter und hält deine Leute ein bisschen länger bei der Stange und da läufst halt los und denkst dir, okay, du läufst, findest dann die Siedlung, gehst dann zum Beispiel in ein Haus rein, suchst dann alles durch und bist nach 2 Kästen quasi voll mit deinem Inventar. Du kannst dann, es gibt so Dinge wie, du kannst ein Lager bauen zum Beispiel bei einer Siedlung und da kannst du Dinge in Postkasten quasi stecken und wenn du bei einem Lager dann schläfst, dann bringt dein Roboterkumpel das Ding zurück in die Kirche. Im Grunde genommen geht das aber auch nur, wenn ein Charakter müde ist und da fühlst du dich dann irgendwann so ein bisschen wie ein Lastesel, der halt die Dinge zurückkarrt und schaut, dass halt dein Lager, dein Hub, die Kirche gut ausgestattet ist, dass die Leute da drin halt nicht draufgehen und happy sind und nicht durstig sind, nicht hungrig sind. also man schickt mal ein bisschen ein paar Sachen zurück, aber irgendwann muss man dann wieder zurück in die Kirche stapfen und dann stapft man halt wieder raus und macht das nochmal. Das ist so am Anfang wirklich spannend, weil du halt immer was Neues entdeckst und so und rausfindest, okay, was brauchst du für Sachen, damit du gewisse Dinge craften kannst. Es gibt zumindest eine Hilfe, dass du zum Beispiel sagen kannst, wenn du jetzt einen Wasserfilter bauen willst, dass du den anmarkierst, so wie eine Quest quasi, und das dann in jedem Schrank, in jedem Ding, wo jetzt ein Teil drin liegt, das du dafür brauchst, für dieses Crafting-Rezept quasi mit einem Punkt markiert wird. Also dann siehst du ein bisschen auf die Schnelle, was lohnt sich mitzunehmen, was damit ich mein Ziel erreichen kann, das ich mir jetzt selber gesteckt habe. Das ist ganz spannend. Die Sache ist nur, im Hintergrund tickt halt die Uhr. Und die Uhr tickt jetzt nicht nur die 30 Tage runter, sondern deine Leute werden halt, das Einzige, was sie selber können, wie du gesagt hast, die machen fast nichts selber, ist schlafen. Den Rest musst du für sie erledigen. Also okay, die hauen sich halt irgendwann hin, wenn sie müde sind, aber sie trinken quasi nur das, was du ihnen da in der Kirche als Ration zuteilst. Also da gibt's so einen extra Lagerraum und da kannst du ihnen sagen, okay, passt, für morgen kannst du die Dosenbohnen, den Kaffee, das Bier haben und vielleicht noch als Nachspeise irgendwie ein paar Orangen oder so, keine Ahnung. Und das essen sie dann über die Zeit, aber sonst halt nicht. Und das ist so ein bisschen viel Micromanagement, was auch wieder zurückschlägt auf das, was du gesagt hast, dass das mit der Steuerung ein bisschen fummelig ist. Also mich hat's dann ein bisschen abgeturnt, dass ich da immer in die Kirche zurück muss, denen da selber was zuteilen, mir denke, oh Mensch, seid doch mal ein bisschen selbstständig, okay? Also ihr habt da 20 Trinkwasserflaschen, ihr könnt's euch ruhig gern was nehmen, wenn ihr wollt, gehört ja uns allen. Machen's halt nicht und das musst halt immer zuteilen. Und man verliert sich dann halt ein bisschen in diesem Micromanagement, finde ich, wenn man dann auch hin und her laufen muss und Sachen ran kann, dann das zuweisen und im Hintergrund tickt halt immer die Uhr. Und das mit dem habe ich mir dann ein bisschen schwer getan, weil ich mich dann wenig auf die Dinge konzentrieren konnte, die ich eigentlich tun wollte. Also zum Beispiel Quests erfüllen oder wenn ich dann irgendwo in der Einöde jemanden begegne, der sagt, ja, sammle, es gibt zum Beispiel einen Typen, der rumzieht mit so einem beladenen Ochsen oder was das für ein Viech war und halt sagt, ja, für eine coole Belohnung, ich sammle Schallplatten, alte, und such die. Aber die habe ich nie mitgenommen, weil die halt zu viel Inventarspace weggenommen haben und habe halt dann lieber halt Essen zurück in die Kirche gekarrt. Also man hat so ein bisschen ein Polster am Anfang, aber man merkt recht schnell nach ein paar Ausflügen, ja, man soll sich wirklich drum kümmern, dass halt dir die Leute in der Kirche nicht wegsterben.
Also das Polster ist sehr schnell aufgebraucht. Mhm. Man denkt am Anfang, wenn man sich die Vorräte anschaut, die man hat, boah, das ist ja ewig viel, irgendwie, weiß ich nicht, 2000 Einheiten trinken und 2000 Einheiten essen. Der ist ja super. Und dann kommst du da irgendwie nach einem Ausflug hin und merkst, oh, es ist nur noch 1500, das geht ja rasend schnell weg. Und da merkst du schon, okay, dass wirklich einfach Essen, Wasser und Wärme sind die absolut wichtigsten Ressourcen. Also ohne die kannst du total schnell aufgeben, weil da sterben die Leute einfach wie die Fliegen in deinem Camp weg. Und deswegen ist das auch eins der wichtigsten Ziele, die du irgendwie verfolgst, dass du erstmal da schaust, dass du einigermaßen stabil eine Versorgung hinbekommst. Und wie gesagt, es gibt dann so Möglichkeiten, das Ganze, den Verbrauch ein bisschen zu senken. Also du kannst dann irgendwie einen Radiator bauen und der sorgt dann eben dafür, dass deine Heizmaterialien etwas ressourcensparender verbrannt werden und auch die Wärme länger hält. Und dann kannst du halt mit der gleichen Menge an Holz, die du halt verschürt hast, die doppelte Zeit aushalten. Also das heißt, es gibt auch so Möglichkeiten, dass du eben mit den Ressourcen, die du hast, etwas länger dann zurechtkommst. Und das machst du eben entweder über eine Quest oder halt, weil du dir selber einfach so ein Ziel setzt. Und ich finde, das ist eigentlich wieder was Positives, was man rausstellen sollte, dass das Spiel da eigentlich, klar, es hat diese Micromanagement-Fummelei, die du durchaus zu Recht kritisierst, aber andererseits, finde ich, wird's aber auch nie langweilig, weil man irgendwie immer was zu tun hat. Also man kriegt immer entweder eine neue Quest, man hat eine Zufallsbegegnung, dass man zum Beispiel irgendjemand draußen in der Eiswelt findet und der sagt so, ja, ich habe hier irgendwo meine Sachen vergraben und jetzt ist das alles eingeschneit und ich finde die nicht. Und dann kannst du halt dem helfen, seine Ausrüstung zu finden, oder du kannst es halt sein lassen. Oder du findest halt Leute, die sich irgendwie in ein Haus zurückgezogen haben und eine von denen ist total krank und die sagen, die brauchen ganz dringend Antibiotika, sonst stirbt der halt. Und dann hast du halt einen Timer, du hast halt 10 Stunden im Spiel Zeit, dem das Antibiotika zu bringen, sonst stirbt der halt. Oder du kannst halt dem das bringen und dann geben sie dir irgendeine Belohnung oder so. Und Deswegen gibt's immer diese Möglichkeit, durch Zufallsbegegnungen irgendwie im Spiel voranzukommen oder eben die Quest zu erfüllen, oder man setzt sich halt selber Ziele, wie so, ich möchte jetzt die zweite Ausbaustufe der Heizung haben, oder ich möchte die zweite Ausbaustufe des Wasseraufbereitungsgeräts haben. Welche Materialien brauche ich denn da? Dann klickt man die an und dann werden die eben beim Sammeln im Inventar angezeigt. Hey, du brauchst irgendwie Metallrohre, du brauchst Wasserfilter und du brauchst irgendwie einen Heizkessel oder sowas. Und damit baust du dann eben diese Wasseraufbereitungsanlage. Und deswegen hat das so ein bisschen ja dieses Emergent Storytelling. Also das heißt, nicht für jeden fühlt sich das Spiel gleich an, weil jede Story und jede Quest vorgeschrieben ist, sondern viel der Geschichte ergibt sich für dich selber auch aus dem Gameplay heraus, weil du so, ja, eigentlich wollte ich dahinter in den Ort, um da irgendwie was für den Radiator zu sammeln, dann habe ich aber diese Kranken da gefunden und dann brauchten die Antibiotika, dann bin ich erst wieder hingelatscht und habe Antibiotika geholt, um denen dann zu helfen. Und das muss nicht zwangsläufig das sein, was du auch erlebst. Also so hat das Spiel auch so ein gewisses Zufallselement und jeder erlebt halt dann diese Handlung, obwohl natürlich die Quests gleich sind, dann doch immer anders so. Weißt du, was ich meine?
Genau, ja. Man fängt halt an, also am Anfang kriegt man ja diese 4 Quests so von jedem Mitbewohner in deiner Kirche und kann dann in eine Richtung losstarten. Man kann auch irgendwo ganz woanders hingehen. Die Sache ist, man darf halt bei dem Spiel kein Perfektionist sein. Also sich so von vornherein denken, dass du unbedingt willst, dass alle überleben oder du unbedingt alle Quests erfüllen willst, weil das Spiel, sagen wir mal so, lenkt dich dann auch ein bisschen in eine Richtung, weil es dann auch sagt, ja, okay, jetzt geht dir das Wasser aus, dann wäre halt nicht schlecht, dass du mal irgendwo Wasser suchst, anstatt dass du jetzt irgendwo hingehst und sagst, eben wie das Beispiel für den meinen Typen, jetzt mal auf Schallplattensuche gehst oder sowas, weil die Vinylleidenschaft mal warten kann, weil die Leute wegkrepieren. Aber es ist das muss man halt mögen. Es ist so ein bisschen, ich war dann oft ein bisschen abgelenkt, dass ich sage, okay, jetzt muss ich halt schauen, dass die überleben wird, aber gern was anderes machen. Da ist es so ein bisschen eingeschränkt. Und mit den 30 Tagen, also ich glaube, so eine Ingame-Stunde ist eine Minute in Echtzeit. Also so im Endeffekt dauert es dann quasi so, ich kann jetzt gerade nicht genau rechnen, aber ich glaube so 16 Stunden, so 6 Stunden Blödsinn, 6 Stunden circa dauert das, bis halt das Spiel zu Ende ist und so die ominöse Rettung naht, die da dein Roboter angekündigt hat. Und da erlebst du natürlich in diesen 6 Stunden, jeder erlebt da ein bisschen ein anderes Abenteuer. Das heißt, natürlich kannst du die Zeit auch ein bisschen abkürzen, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Also dein Roboter fliegt halt mit dir mit und es ist dann so, dass du für jede Location, die du entdeckst oder für jede Quest, die du machst und sowas, Erfahrungspunkte kriegst und dein Roboter levelt dann auf. Und einerseits kriegst du dann, wenn du da ein Level dazu bekommst, zieht dir das ein paar Stunden ab von der Zeit, bis die Rettung naht quasi, weil das Signal von deinem Roboter stärker ist und derjenige oder diejenige, die da versucht, dich zu orten in der Kirche oder dich rauszuholen versucht, so erklärt es dir halt dein wissenschaftlicher Kumpel da in der Kirche, dass das Signal dadurch stärker wird und die dich dann leichter finden und das schneller geht. Andererseits kriegst du dann auch beim Level Up Perks dazu, die du deinen quasi Überlebenden zuweisen kannst. Also du kannst halt zum Beispiel sagen, er soll schneller craften, weil das dauert dann auch ein bisschen so Ingame-Zeit, bis halt gewisse Sachen fertig gebaut sind. Aber andererseits wird die Verletzungswahrscheinlichkeit höher, wenn die dir jetzt zum Beispiel so einen Radiator zusammenzimmert oder sowas. Da kannst du immer so einen Perk zuweisen, musst halt ein bisschen abwägen, okay, wenn du jetzt nicht viel Medizin gebunkert hast oder so Sachen, ist es vielleicht nicht so gescheit, dass du sagst, okay, ich will dann schneller gecraftet haben, weil sonst hat die auch eine Verletzung und dann geht die Moral auch runter und dann kann es sogar passieren, wenn die Moral von der Person entzündet ist, dass die einfach aus der Kirche abhaut und du auf die verzichten musst. Auf jeden Fall, also so circa 6 Stunden dauert es, wahrscheinlich ein bisschen kürzer so ein Durchlauf und die Sache ist, man hat immer so das Gefühl, also ich habe es zumindest gehabt, man versäumt dann teilweise was, weil dir das Spiel halt aus vielen Richtungen Druck macht. Ich würde zum Beispiel gern mal dort und dort hingehen oder in diesen Park gehen, damit ich mal endlich ein besseres Feuer bauen kann, muss aber dann halt Essen suchen. Und das ist natürlich auch eine Story, aber da muss man eben ein bisschen frustresistent sein und auch darf kein Perfektionist sein. Man muss halt ein bisschen mit dem Strom vom Spiel schwimmen, damit man damit Spaß hat.
Das sorgt aber halt natürlich auch für teilweise schlimme Momente in der Handlung, weil du musst halt manchmal einfach Leute auch sterben lassen, die du unterwegs findest, weil du sagst, ja, ich kann jetzt nicht irgendwie dir Antibiotika bringen, weil bei mir in der Kirche verrecken die Leute auch, wenn ich nicht rechtzeitig wieder da bin und denen Wasser bringe oder sowas. Und klar, man kann kein Perfektionist sein, du wirst halt ganz oft einfach Quests einfach scheitern lassen müssen, weil du halt eine andere Quest oder beziehungsweise weil du um dein eigenes Überleben kämpfst und das ja sorgt für Stress, passt aber natürlich in diese Endzeitstimmung rein, die das Spiel dann auch vermitteln will. Also das will ich denen jetzt gar nicht vorwerfen, man muss es halt nur dazu sagen, weil klar, weil man im Spiel halt einfach gewohnt ist meistens, dass man irgendwie alles erfüllen kann. Das geht aber halt hier nicht, weil viele Missionen auch einfach einen Timer haben. Ich finde diesen Roboter übrigens eine ganz coole Möglichkeit, um dir, das haben wir noch gar nicht gesagt, in der Welt so ein bisschen diesen Radius vorzugeben, in dem du entdeckst, weil der Roboter hat nämlich eine Batterie oder einen Akku und dir sorgt dafür, dass du halt einfach nur eine gewisse Zeit raus kannst mit dem. Also du kannst nicht ewig lang einfach rumlaufen und entdecken, sondern du musst dann immer wieder zurück in die Kirche und dann laden sich die Akkus wieder auf. Du kannst natürlich auch mit leeren Akkus rumziehen, aber dann hast du halt kein Radar, du hast keine Karte, das heißt, du musst halt wirklich aus eigener Kraft wieder zurückfinden. Du kriegst keine Anzeige, wo jetzt deine Kirche wieder ist und da kannst du dich halt in dieser weißen Schneewelt auch einfach hoffnungslos verlaufen. Und wenn du aber halt den Roboter dann upgradest, dann hält der Akku länger, das Radar geht weiter, der kann irgendwie mehr finden. Und das sorgt halt dafür, dass man am Anfang halt nur so ganz kleine Ausflüge macht, also halt nur mal so zur nächsten, ja, kleinen Siedlung läuft. Und dann beim nächsten Mal, wenn man rausgeht, macht man halt schon einen weiteren Ausflug, weil der Akku ein bisschen länger hält oder weil man halt schon weiß, wie man da hinkommt. Und so wagt man sich halt wirklich so immer weiter, immer weiter, immer weiter in diese Welt vor. Und irgendwann sagt man so, ah, jetzt hier muss ich oft lang, hier baue ich jetzt einfach mal ein Camp hin, weil dann kann ich bei diesem Camp dann auch mal pennen, dann speichert er da ab und praktischerweise bringt der Roboter auch gleich meine ganzen Ressourcen zurück. Und so, ja, entdeckt man so nach und nach diese Welt, was halt auch bei mir für gesorgt hat, dass ich irgendwann tatsächlich mich da auch so ein bisschen auskannte. Also das war halt wirklich so, dass ich wusste, okay, ich laufe hier jetzt lang, dann ist hier diese kleine Brücke, wo der Krankenwagen steht und wenn ich da nordöstlich laufe, komme ich irgendwann zum Friedhof und dann bin ich gleich bei der Kirche. Und da hätte ich dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes meinen Weg auch blind zurückgefunden. Ist irgendwie was Positives, weil man halt diese Welt für sich so dann entdeckt und sich da auch auskennt. Deutet aber natürlich auch darauf hin, dass man sehr, sehr oft immer wieder die gleichen Wege ablatschen muss, weil man halt wirklich dann immer wieder zu dieser Kirche zurück muss und dann immer wieder diese gleichen Orte auch aufsucht, weil man halt weiß, ah, da hinten irgendwo in der Hütte gab es doch eine Pfanne und für die nächste Crafting-Stufe des Radiators brauche ich jetzt eine Pfanne oder sowas. Also man muss auch eben damit rechnen, dass das keine stringente Handlung ist, sondern man sehr, sehr oft wieder die gleichen ausgetrampelten Pfade ablaufen muss, die dann aber halt wieder eingeschneit sind im Spiel, weil einfach der Schnee barmherzig ist.
Ja, also das führt dann auch dazu, und was wiederum cool ist, dass du permanent irgendwelche kleine Entscheidungen triffst. Also das macht's, finde ich, ganz gut, dass du wirklich denkst immer, okay, was mache ich jetzt als nächstes, und alles hat so ein bisschen Konsequenzen. Also wenn du jetzt sagst, du gehst halt nur raus und sammelst nur Brennholz mal, dann okay, nimmst du halt kein Wasser mit oder sowas. Oder wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt die Quest von einem so einem umherstreifenden Typen, der sagt, finde was waren das, 2x5 Knochen, irgendwie ein lustiger Knochensammler gewesen. Im Grunde genommen bringen dir diese Knochen jetzt so nicht viel, ich meine, eine Belohnung quasi von ihm, aber dann gehst du halt eine Zeit lang auf Knochensuche, die machen dir dann halt das Inventar voll und derweil kannst das nicht machen. Also du musst halt immer so ein bisschen entscheiden, und da sind die kleinen Entscheidungen, sagen wir mal so, durch die Hintertüre haben die einen großen Impact. Und das macht das Ganze wieder cool und spannend, weil es passieren ja auch ziemlich zufällig Dinge. Ich bin da durch ein Haus gelaufen und habe gerade was gesucht und plötzlich wird unten eingeblendet, okay, es sind irgendwelche Banditen in die Kirche eingedrungen und die machen dort gerade Rambazamba. Man kann so schnell gar nicht zurücklaufen, und beziehungsweise es gibt auch nicht so viele Waffen, glaube ich, mich zu erinnern. Ich hatte da gerade einen Bogen mit 10 Pfeilen dabei, den ich zufällig irgendwo in einem Keller gefunden habe. Und dann ist halt rausgekommen, okay, meine Überlebenden haben sich verteidigt und eine davon ist dann verletzt worden und die haben dann auch ein bisschen Zeug geklaut. Also das ist dann immer so ein bisschen, okay, ich laufe jetzt nicht zurück, sondern ich schaue da weiter, weil ich sowieso weit weg bin und dann passiert aber wieder was, mit dem du dann wieder umgehen musst. Und so schreibt das Spiel schon auch zufällig kleine Geschichten für jeden Spieler, die für jeden halt ein bisschen anders sind. Das ist schon ganz spannend gemacht, ja.
Ich habe es bisher, muss ich leider zu meiner Schande gestehen, nicht bis zum Ende geschafft. Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, die 30 Tage dann irgendwie zu überleben. Wir wollen es jetzt auch nicht spoilern, ob was passiert, aber das vielleicht nur der Vollständigkeit halber dazu erwähnt. Du hast jetzt damals in deinem Quest wirklich scharf kritisiert, dass das Spiel mehr oder weniger technisch noch lange nicht fertig zu sein scheint, weil es wirklich auch durch die Steuerung ganz viele Probleme gibt. Hab's, wie gesagt, jetzt nur in dieser, in Anführungsstrichen, fertigen Konsolenversion gespielt. Deswegen konnte ich viele von diesen Kritikpunkten nicht ganz nachvollziehen. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, das ist jetzt gar nicht als Kritik an deinem Test gemeint, sondern ich glaube durchaus, dass das Spiel wahrscheinlich damals einfach, ja, muss man so hart sagen, unfertig veröffentlicht wurde auf dem PC.
Ja, das Spiel war wirklich quasi ein Schweinebraten, der nicht ganz durch ist. Ich weiß nicht, es war ein paar Tage zu früh. Ich finde es jetzt auf der Konsolenversion, weil jetzt ehrlich gesagt meine Geschichte, wie ich das jetzt wieder aufgefrischt habe, quasi mein Gedächtnis war, ich wollte es jetzt auf Steam nochmal spielen. Das Ding hat nicht gestartet. Es ist bei diesem Loading Screen bei Ladekarte stecken geblieben. Ich habe dann ein bisschen rumgesucht, woran es liegen könnte, war aber dann schnell frustriert und habe halt mir die Konsolenversion geladen und da ein bisschen ausprobiert. Und jetzt im Vergleich, mir ist es auf der Konsolenversion nicht mehr passiert, dass ich irgendwo in der Umgebung hängen geblieben bin, weil das hatte ich so schon auf der PC-Version. Ich bin da aus dem Haus raus und bin da an irgendeinem Dachgiebel hängen geblieben, musste halt den letzten Speicherstand nochmal neu laden. Die Probleme sind ein bisschen besser, weil es ist auf dem PC mit dem Gamepad besser gegangen. Es war da irgendwie eine total verkorkste Maussteuerung, dass du die in den Menüs, die sowieso schon eine Fummelei waren, quasi nicht per Maus was auswählen konntest. Also du musstest da alles irgendwie mit Tasten machen und dich dadurch navigieren und das war schon ziemlich frustrierend. Das haben sie jetzt auf der Konsolenversion natürlich mit dem Gamepad ein bisschen besser hinbekommen.
Moment, also das heißt, du konntest nicht einfach per Drag and Drop irgendein Inventar-Item anklicken und es rüberziehen? Okay, ja, ja. Ist schon, dann merkt man ja. Halt schon, dann wurde es wahrscheinlich mit Controller im Kopf entwickelt und niemand hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie man das mit Maus und Tastatur steuern könnte.
Ja, ich spiele sowieso oft Sachen am PC auch gerne mit dem Controller, aber das ja ist halt ein Kritikpunkt, der nervig ist. Waren so auch ein paar Sachen, ich weiß nicht, hat so ein bisschen technischen Schluck auf gehabt zwischendurch, eben wie jetzt habe ich das Ding einfach nicht mehr zum Laufen kriegt. Keine Ahnung, die haben jetzt ja gesagt, sie haben nochmal einen Patch rausgehaut und alle Verbesserungen, die jetzt in der Konsolenversion sind, sollen auch auf der PC-Version sein. Konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden, da war ich ein bisschen zu ungeduldig. Es läuft auf der Konsole besser. Ich habe da nur so ein paar kleine Probleme gehabt, wie wenn jetzt so, auch in der Kirche, du hast ja diesen Hauptraum und du gehst dann so in Nebenräume, wo halt deine Mitbewohner zu Hause sind quasi und da habe ich immer so Sachen gehabt, wie da waren die Controller, die Richtungsinputs nicht ganz genau. Also meine Figur ist dann irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen oder so, aber das waren Kleinigkeiten. Also im Grunde genommen viele technische Mängel sind weg, ein bisschen Fummelei ist es noch und das, sagen wir mal so, das ist am Anfang gar nicht so nervig, das kann halt nur nervig sein, wenn du sagst, okay, du willst jetzt nochmal einen Durchlauf machen, damit du mal andere Sachen erledigst oder mal andere Quests ausprobierst oder einen ganz anderen Ansatz ausprobierst oder mal schaust, was passiert, wenn jetzt alle in deiner Kirche sterben oder sowas, dann ist es ein bisschen nervig, weil du die ganzen Dinge halt wieder spürst und eigentlich nur die Geschichte erleben willst, dann merkst du halt da, hackt die Steuerung manchmal ein bisschen oder da hast du die Laufwege, wie du schon gesagt hast, okay, da laufst du noch oder noch mal hin, aber es ist so die Sache, für so einen Durchlauf und die Geschichte, die du darin erlebst, ist es, glaube ich, wirklich cool gemacht und es ist mal was anderes, also so mit diesem ewigen Winter, klar, jetzt gibt's dieses Frostpunk, glaube ich, heißt dieses Aufbauspiel, aber dass die Thematik auch ein bisschen ein bisschen die Thematik auch ein bisschen hat, aber also im Grunde genommen das Szenario und das Setting habe ich so nicht so oft gesehen und das ist schon cool für einen Durchgang, sage ich mal.
Bei mir schwankte meine Begeisterung für das Spiel so ein bisschen. Also es gab so Momente, da fand ich es total stressig und nervig und es war so, jetzt musst du wieder schnell zurück. Und aber eigentlich hattest du gerade das hier zum Craften eingesammelt. Das musst du jetzt wieder rausschmeißen, damit du Essen mitnehmen kannst. Und dann musst du dir aber merken, wo habe ich jetzt diese ganzen Crafting-Materialien abgelegt, damit ich dann dieses Haus wieder finde, um sie da dann später abzuholen. Und das war dann teilweise eben ein bisschen nervig in Kombination eben mit dem Fummeling-Inventar. Also das funktioniert auch mit Controller nicht so ganz toll, muss man leider auch an der Stelle dazu sagen. Es gibt aber auch wieder Momente, wo das Spiel wirklich echt so ein richtig krasses Endzeitgefühl dir gibt. Also wenn du wirklich einfach durch diesen Schneesturm stapfst und unter deinen Füßen knirscht der Schnee und dann eben diese sphärischen Klänge von der Musik und dann läufst du nach vorne und alles ist weiß und auf einmal entdeckst du irgendwie so einen Funkturm und der kommt dann halt wirklich so aus diesem Schnee raus und dann willst du halt wissen, was ist da und dann kommt so dieses, du hast neue Location entdeckt und dann freust du dich und also es hat eben seine Momente in beiderlei Hinsicht. Es hat seine tollen Momente, es hat aber eben auch seine Frustmomente, wo man sich wünscht, dass einiges in dem Spiel dann vielleicht doch etwas einfacher und vergebender wäre. Also man muss halt aber auch grundsätzlich der Typ für diese Survival-Games sein. Die sind ja in letzter Zeit sehr in Mode und wer damit gar nichts anfangen kann, der wird jetzt auch mit Impact Winter kein Freund des Genres. Aber ich finde, für den Preis auch tatsächlich, es kostet sowohl auf Steam als auch auf Konsolen 20 Euro, um 20 Euro, wie man so schön sagt in Österreich. Und dafür kann man sicherlich auch jetzt nicht kein fettes AAA-Spiel erwarten, was irgendwie super gut gepolished ist. Dafür finde ich das dann vom Preis her gesehen schon fair und man hat da wirklich, wie du sagst, seine 5, 6, 7 Stunden, je nachdem, wie oft man stirbt und wie viele Anläufe man braucht, Spielspaß, die man dann rausholen könnte, weil es eben auch mal was Neues und Unverbrauchtes ist.
Ja, genau. Es ist so für einen Durchlauf vollkommen cool. Man darf halt nicht erwarten, dass man jetzt alles erlebt darin, aber es ist quasi auch nicht alles erlebenswert, sagen wir so. Also es ist so die eine Story, die man sich da selber schreibt oder die einem das Spiel schreibt durch die paar Stunden ist wirklich gut und schön gemacht und von der Atmosphäre her auch. Was halt nur bei mir war es dann, nachdem ich es halt einmal durch hatte und nochmal andere Sachen ausprobieren wollte und auch schauen wollte, dass meine Mitbewohner nicht wegsterben oder sowas, bin ich mir dann irgendwann vorgekommen, so wie damals zu, ich war bei einem ziemlich harten Winter beim Bundesheer und musste da mit knapp 1,70 Größe durch Tiefschnee stapfen und das hat Nachmittag lang ähnlich viel Spaß gemacht wie dann noch ein zweiter Durchgang von Impact Winter.
Ja, das glaube ich dir, aber da bist du wahrscheinlich dann einfach persönlich auch vorbelastet, vermute ich mal. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht als allgemeine Kritik an dem Spiel anbringen. Gut, Patrick, glaube ich, haben wir einen guten Eindruck von dem vermittelt, was man erwarten kann, wenn man Impact Winter spielt. Dann sage ich dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und ich sage schöne Grüße nach Österreich und dann hören wir uns gerne jederzeit wieder bei einem anderen Spiel, wo es vielleicht auch einfach etwas wärmer ist und du nicht quasi deine alten Bundesheerwunden nochmal aufreißen musst.
Ja, vielen Dank. Ihr habt mich voll gefreut und dann sage ich einfach Servus aus Wien und ich hoffe, wir hören uns wieder.
Bis dann, ciao.
Ciao. Ja.